Wir werden heute gemeinsam ein Buch und seinen gleichnamigen Autor besprechen, der uns allen sicherlich wohl bekannt ist. Es wurde von einer bemerkenswerten Persönlichkeit verfasst, deren Aufwachsen und Wirkung große Bedeutung für unser heutiges Leben haben sollte. Abgesehen von dem Inhalt des Buches selbst sehen wir an dem Autor auch ein hervorragendes Beispiel für die richtige Reaktion auf ein gerechtes und gottwohlgefälliges Vorbild. Aber dazu später mehr. Zunächst noch ein unbekehrter Mensch. Wenn er auch aufgewachsen in einem Elternhaus, wie es von Gott vorgezeichnet wird, kommt er durch den Glauben zu Gott, nachdem er sein Leben lang das Vorbild seines leiblichen Bruders gesehen hat. Sie werden sicherlich schon erraten haben, über wen ich heute spreche. Meine heutige Kurzpredigt trägt den Titel Jakobus, vom Bruder im Fleisch zum Bruder im Geist. Punkt 1, das Verhältnis zu Christus. Zunächst ein kurzer Überblick über die Person. Auf Wikipedia lesen wir über Jakobus Folgendes. Jakobus wird von Paulus als der Bruder des Herrn bezeichnet. Er steht in Markus 6,3 und Matthäus 13,55 als erster in der Reihe von 4 Brüdern, in Anführungszeichen, das ist hier gesetzt, Brüder Jesu von Nazareth. Daraus kann geschlossen werden, dass er der älteste Jesusbruder war. Jakobus war tatsächlich der älteste von Christi Geschwistern, die allesamt jünger waren als er. Christus hatte mindestens 4 leibliche Brüder und mindestens 3 Schwestern. Rein technisch gesehen waren es nur Halbgeschwister, aber er kannte sie alle seit ihrer Geburt und sie alle sind mit ihm von Geburt an aufgewachsen. Ich kann das so gut verstehen, ich habe auch 3 Halbbrüder, aber da sehe ich absolut keinen Unterschied. Ich kenne sie ihr Leben lang, sie mich ihr Leben lang. Schauen wir uns also gemeinsam die Bibelstelle an, aus der das deutlich hervorgeht. Schlagen Sie bitte auf Matthäus 13. Und wir lesen die Verse 53 bis 56. Matthäus 13. Und beginnen den Vers 53, wo wir lesen: Und es begab sich, als Jesu diese Gleichnisse vollendet hatte, dass er davonging und kam in seine Vaterstadt und lehrte sie, die Juden, in ihrer Synagoge, sodass sie sich entsetzten und fragten: Woher hat er solche Weisheit und solche Taten? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Christi Schwestern werden in der Bibel nicht namentlich identifiziert. Aber der letzte Satz macht deutlich, dass es mehr als 2 Schwestern waren. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Wenn er lediglich 2 Schwestern gehabt hätte, dann hätten die Juden wohl gefragt, sind seine Schwestern nicht bei uns? Oder sind nicht seine beiden Schwestern bei uns? Die Bibel ist also äußerst klar, wenn man nur genau liest, was im Wort Gottes offenbart ist. Aber das orthodoxe Christentum hat Schwierigkeiten, die Wahrheit der Bibel anzunehmen. Nach dem Motto, kann nichts sein, was nicht sein darf, lehrt die allgegenwärtige und blasphemische Marienverehrung, dass die Jungfrau Maria heute als Himmelskönigin herrscht und mit göttlichen Attributen ausgestattet ist. Was Gott davon hält, kann man in zahlreichen Stellen der Bibel nachlesen. Unter anderem in Jeremia 44, Vers 25, brauchen Sie nicht aufschlagen, lese ich vor. Jeremia 44, 25, wo wir lesen, weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn sündigtet und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnung nicht gewandelt seid. Darum ist ein solches Urteil widerfahren, so wie es heute ist. Eine Frau, die 8 Kinder geboren hat, kann keine Jungfrau mehr sein. Die Bibel lehrt, dass Maria bei der Empfängnis eine Jungfrau war. Aber sie blieb keine Jungfrau nach der Geburt Christi. Denn danach haben sie und ihr Ehemann Josef eine ganz normale Ehe geführt und noch weitere Kinder gezeugt, wie wir gerade gelesen haben. Nun, jetzt lernen manche, dass das Christi Brüder lediglich Cousins waren. Das kann aber nicht stimmen. Das griechische Wort für Cousins lautet exadelphos, was so viel bedeutet wie von Brüdern, also Kinder von Brüdern oder Schwestern. Das in Matthäus 13, 55 verwendete Wort lautet allerdings Adelphos, was eindeutig Brüder bedeutet. Laut Strong's Exhaustive Concordance of the Bible kommt dieses Wort 346 Mal in 319 Versen in der Elberfelder Bibel vor und wird jedes Mal mit Brüder übersetzt. Nun, andere wiederum lehren, dass in Matthäus 13 von geistlichen Brüdern gesprochen wird. Aber wenn man sich diese Stelle durchliest, macht das überhaupt keinen Sinn. Denn in der Aufzählung wird zunächst von Christi Vater, Verwandten ersten Grades, dann von seiner Mutter, Verwandten ersten Grades und schließlich von seinen Geschwistern gesprochen, von denen die Brüder sogar namentlich genannt werden. Es werden auch nur 4 Brüder genannt, Aber Christus hatte zu diesem Zeitpunkt 12 geistliche Brüder, deren Namen allesamt bekannt sind, nämlich die ursprünglichen Apostel. Aber das eindeutigste, seit langem von Gottes Kirche gelehrtes Argument, dass in Matthäus 13 von Christi die fleischlichen Brüdern die Rede ist und nicht von geistlichen Brüdern, finden wir in Johannes Kapitel 2, Vers 12. Schlagen Sie bitte auf Johannes 2. Johannes 2 und in Vers 12, wo wir lesen, danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nicht lange da. Wir konnten also diese These auch eindeutig biblisch widerlegen. Denn noch zum Zeitpunkt seines Todes glaubte keiner von Christi fleischlichen Brüdern an ihn. Schlagen Sie weiter auf Johannes 7, die Verse 5 bis 7. Johannes 7, Verse 5 bis 7. Wir schauen uns an, wie seine Brüder im Glauben standen oder auch eben nicht. Denn wir lesen hier eindeutig, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das muss von den fleischlichen Brüdern handeln. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Aus Johannes 7, Vers 7 erkennen wir dann, dass seine Brüder noch in der Welt waren. Wenn wir allerdings Christi geistliche Brüder sind, dann muss für uns folgendes Prinzip gelten. In Johannes 15, Versen 18 bis 19. Johannes 15, Verse 18 bis 19. Lesen wir das Prinzip, was für uns gelten muss. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Punkt 2. Die Person Jakobus. Jakobus stellt sich als Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus vor. Dieser Jakobus ist nicht zu verwechseln mit dem Apostel Jakobus, Bruder des Johannes, Sohn des Zebedäus, und ebenso wenig mit dem kleinen Jakobus, dem Sohn des Alpheus, der ebenfalls einer der ursprünglichen Apostel war. Wie wir bereits gelernt haben, war Jakobus zunächst ungläubig. Aber nach der Auferstehung glaubte er. Und nicht nur das. Als einer der ersten, die der Apostel Paulus nach seiner Berufung in Jerusalem aufsuchte, lesen wir in Galater 2, Vers 9, dass Jakobus eine der Säulen der Gemeinde war. Er bezieht sich selbst niemals darauf, ein fleischlicher Bruder Christi gewesen zu sein, sondern nennt sich einfach nur sein Knecht. Wir sehen hier gelebte Demut, die uns ein Vorbild sein sollte. Der Jakobusbrief ist einer der sieben allgemeinen Briefe des Neuen Testaments. Das sind die Briefe von Jakobus, Petrus, Johannes und Judas. Eine etwas seltsame Bezeichnung lautet die katholischen Briefe. Diese geht auch zurück auf den Kirchenvater Origenes, der 185 bis 254 nach Christus lebte. In alten Bibelausgaben befinden sich diese Briefe, beginnend mit dem Judasbrief, manchmal direkt hinter der Apostelgeschichte. Es handelt sich bei diesen Briefen um eine Sammlung von sieben Briefen, allgemeine Briefe, weil sie nicht an örtliche Gemeinden oder an Einzelpersonen gerichtet sind, wie etwa die Briefe des Paulus, sondern an die 12 Stämme der Zerstreuung. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Wir haben 37 kostenlose Broschüren veröffentlicht, aber die ich jetzt ansprechen würde, heißt die Autorität der Bibel. Und da lesen wir auf den Seiten 70 bis 71 folgende Ausführungen. Jair Davidi schrieb in seinem Buch The Tribes, The Israelite Origin of Western People, auf Deutsch die Stämme, die israelitischen Ursprünge der westlichen Völker. Im Laufe der Zeit erreichten sie, also einige der Stämme Israels, die britischen Inseln und Nordwesteuropa. Christus befahl seinen frühen Aposteln, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel zu gehen. Vergleichen Sie Matthäus 10,6. Es ist bemerkenswert, dass historische Aufzeichnungen belegen, dass die Apostel Petrus, Simon der Zelot und Jakobus, der Jakobus, über den wir sprechen, das Evangelium tatsächlich in Großbritannien verkündeten. So schrieb zum Beispiel Caves in Antiquitatis Apostolicae, dass Petrus sich lange in Großbritannien aufhielt, Simon der Zelot in Großbritannien predigte und Jakobus England und Irland erreichte. Eusebius berichtet in Evangelical Demonstrations, dass einige der Apostel das Evangelium auf den britischen Inseln verkündeten. Jesus wusste natürlich mit Sicherheit, wo sich die verlorenen 10 Stämme befanden. Und das wussten somit auch die frühen Apostel. Jakobus schrieb seinen Brief an die 12 Stämme in der Zerstreuung, sehen wir in Jakobus 1, Vers 1. Und er wusste zweifellos, wo sie sich befanden, und er war auch zuversichtlich, dass die Briefe ihn erreichen, dass die Briefe sie erreichen würden. So viel zu unserer Broschüre. Als Jakobus seinen Brief verfasste, befand sich die Kirche noch in der Phase des Herauslösens aus den jüdischen Traditionen. Die Gläubigen waren zwar getauft, aber die durch Paulus offenbarten Belehrungen waren noch nicht bekannt, da sie erst einige Jahre später verfasst wurden. Der Brief spiegelt die Anfangszeit des noch jungen Christentums wider, wenngleich er auch eine deutliche Botschaft für die Endzeit beinhaltet, in der wir heute leben. Und das lesen wir jetzt zusammen, gemeinsam in Jakobus 5. Jakobus 5 in den Versen 8 bis 9. Luther hat es ans Ende der Bibel gepackt, vor den Judasbrief. Jakobus 5, beginnend in Vers 8, wo wir lesen: Seid doch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Punkt 3, zur Botschaft des Briefes. Das große Thema ist der Glaube. Jakobus stellt den lebendigen Glauben in direkten Zusammenhang zu den Werken und in Opposition zu dem toten Glauben, aus dem heraus keine guten Werke erwachsen. Das Wort Glaube, auf Griechisch Pistis, kommt 16 Mal in dem Brief vor, der Begriff Werke, auf Griechisch Ergon, 15 Mal. Wenn Paulus im Gegensatz darüber schreibt, wie man aus dem Glauben heraus gerechtfertigt wird, dann zeigt uns Jakobus, wie echter Glaube sich im Leben manifestieren muss. Er tut dies durch zahlreiche praktische Ermahnungen. Interessant ist, dass von den 108 Versen im Brief Jakobus 54, also genau die Hälfte, im Imperativ, also der Befehlsform, verfasst sind. Wichtige Botschaften, die sich durch das ganze Neue Testament ziehen, lauten: Jesus Christus ist der Herr, Jakobus 1, Vers 1. Unsere Rolle als Erstlinge aufgrund der Berufung Gottes, Jakobus 1, Vers 18. Gott ist der Vater, also der Oberste der Gottfamilie, Jakobus 1, Vers 27. Wir müssen den Glauben Christi haben, Jakobus 2, Vers 1, diese Übersetzung finden Sie unter anderem in der Elberfelder Bibel von 1871, auch noch eine Handvoll andere, aber die meisten schreiben den Glauben an Christus, das Problem ist ja bekannt. Weiterhin, der Heilige Geist muss in uns wahren Christen leben, Jakobus 4, Vers 5, und wir müssen ausharren, denn Christi Wiederkunft ist nahe, Jakobus 5, Verse 7 bis 8. Punkt 4, die Bedeutung im Neuen Testament und in der Rolle der Kirche. Die Aussagen von Jakobus wurden von Luther zunächst als strohene Epistel bezeichnet. Das Gegenteil davon ist allerdings wahr. Seine Botschaft komplementiert die des Paulus und widerspricht ihr nicht. Paulus sagt, dass das Heil aus dem Glauben kommt und Werke nichts dazu beitragen können. Wie wir wissen, stehen unsere Werke in Zusammenhang mit unserer Belohnung, nicht mit unserer Erlösung, die aus Gnade heraus geschieht. Gnade, an die wir glauben müssen. Der Sünder kann nichts tun, was ihn vor Gott rechtfertigt. Denn ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Paulus spricht also von der Stellung des Christen. Jakobus dagegen zeigt auf, dass der Glaube sich dadurch unter Beweis stellt, dass wir gute Werke tun. Diese guten Werke geschehen aus dem Glauben heraus und sind keine Werke des Gesetzes. Werke rechtfertigen einen nicht vor Gott, sondern offenbaren den Menschen den Gläubigen, durch den sie dann Gottes Hand erkennen und diesen preisen können. Jakobus spricht also von der Praxis des Christen. Der Glaube zeigt sich in Prüfungen, lesen wir in Kapitel 1, Verse 2 bis 15. Er erweist sich im Hören und im Tun, lesen wir in Kapitel 1, Verse 19 bis 27. Er erweist sich in der Liebe. Kapitel 2, die Verse 1 bis 26. Er erweist sich in der Weisheit. Kapitel 3, die Verse 1 bis 18. Er erweist sich in der Hingabe. Kapitel 4, die Verse 1 bis 17. In Geduld und Hoffnung, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Natürlich im Gebet, Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Und in der aufrichtigen Bemühung um jene, die sich verirrt haben, Kapitel 5, die Verse 19 bis 20. Schlussbemerkung und eine weitere Lehre für uns heute. Wir haben gelernt, dass Jakobus zunächst nicht an seinen Halbbruder als Messias glaubte. Obwohl er in seinem unmittelbaren Umfeld von Wundern gewusst haben muss, die Christus wirkte, zum Beispiel die Hochzeit von Kanaan, reagierte er erst später auf seine Berufung durch Gott. Aber dann wurde er zu einer der zentralen Figuren in der Kirche in Jerusalem. Seine Autorität offenbart sich in seiner kraftvollen Rede bei der ersten Predigerkonferenz, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können. Er war nach dem Aufbruch des Petrus vermutlich das alleinige menschliche Oberhaupt der Gemeinde in Jerusalem, bis Paulus schließlich von seiner Missionsreise im Jahre 58 nach Christus zurückkehrte. Er lehrte sogar persönlich, wie gelesen haben, Teile der zerstreuten Stämme auf den britischen Inseln. Wenn wir in der Schrift nach dem Moment suchen, der maßgeblich für den Glaubensweg von Jakobus verantwortlich ist, dann finden wir den in 1. Korinther, in den Versen 5 bis 7. Das lesen wir als letzte Bibelstelle. Schlagen Sie auf 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther 15, Vers 5 bis 7, nebenbei alle Verse heute aus der Luther 84. Dort lesen wir, dass er, also Christus, gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Und danach ist er gesehen worden von Jakobus, vermutlich eine 1-zu-1-Begegnung, und danach von allen Aposteln. Es gibt jedoch einen weiteren Aspekt, der dazu beigetragen hat und der für uns von Wichtigkeit ist. Abgesehen natürlich von den wichtigen Botschaften, die ich jetzt gar nicht in der Einzelheit diskutieren konnte, wir hatten andere hervorragende Predigten, zum Beispiel auch von Herrn Jens Hermann, Hermann kann der Begierde Sünde sein. Abgesehen von diesen wichtigen Botschaften, die wir als wertvollen Teilen unserer christlichen Lebensführung manifestieren müssen, erkennen wir auch die Bedeutung unserer eigenen Rolle für unsere Verwandten, seien es unsere Brüder, unsere Eltern oder unsere fleischlichen Freunde. Sein Bruder Christus hat durch sein wohlgefälliges Leben im Fleisch einen Eindruck auf ihn gemacht, der in seinem Herzen verankert wurde. Das gilt auch für seine Mutter und seine anderen Brüder. Und aufgrund dieses Eindruckes konnte er, nachdem Gott ihn gezogen hatte, durch seinen Bruder Christus, der der einzige Mittler ist, den Lebensweg einschlagen, der aus ihm den bemerkenswerten und machtvollen Apostel gemacht hat, den wir heute kennen. Wir alle sollten dies bedenken, wenn wir unsere Rolle als Vorbilder für den christlichen Lebensweg und als Botschafter des kommenden Reiches Gottes vor unseren Brüdern, unseren Eltern oder auch unseren fleischlichen Freunden bewusst machen. Unsere Rolle für diese Menschen könnte nicht wichtiger sein. Und auch wenn es Gott ist, der sie bekehren wird zu seiner Zeit, vielleicht erst nach unserem Tod, so ist es doch unser Verhalten heute, woran sie sich erinnern werden und weshalb sie Gott eines schönen Tages preisen werden. Vom Bruder im Fleisch zum Bruder im Geist.